Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Zum Zeitpunkt der Produktion dieser Podcast-Episode war noch gar nichts klar. Ihr wisst definitiv mehr als ich. Ihr wisst nämlich, wie das britische Unterhaus abgestimmt hat. Gegen den Deal oder für den Deal, den Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte. Wir waren hier im Update voller Erwartungen an die Abstimmung und haben uns deshalb mit der Debattenkultur und dem Abstimmungsvorgang im House of Commons beschäftigt. Die Briten haben da ja sehr alte Traditionen. Zum Beispiel gibt's in der Garderobe für jeden eine Schleife zum Einhängen von was?
Das Schwert. Wenn man das Schwert mitbringt, dass man das dann auf den Bügel hängt, das Schwert, und nicht mit in den Plenarsaal bringt, weil man sonst sicher mit dem Schwert aufeinander zugehen kann.
Mehr skurrile Rituale und lustige Szenen aus dem Unterhaus in dieser Podcast-Episode. Außerdem sprechen wir über die Entscheidung des deutschen Verfassungsschutzes, die AfD bundesweit zum Prüffall zu machen. Die Begründung?
Besonders relevant waren hier jene Verlautbarungen, die mit der Garantie der Menschenwürde unvereinbar waren. Dies betrifft sowohl völkisch-nationalistische wie auch muslimfeindliche und andere fremden- und minderheitenfeindliche Aussagen.
Was das jetzt bedeutet, also welche Folgen das für die AfD und ihre Mitglieder hat, das hört ihr in dieser Podcast-Episode. Und wir lassen das Handballland Deutschland hochleben. Der Podcast des Updates am 15. Januar 2019. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Die Premierministerin hat sie lange vor sich hergeschoben, um Druck aufzubauen. Heute Abend dann zwischen 20 und 21 Uhr ist es soweit. Das britische Unterhaus stimmt über den Brexit-Deal ab. Den Deal, den Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte. Vorher wollen wir uns aber um dieses britische Parlament, also genauer das House of Commons, das Unterhaus, kümmern und uns das genauer anschauen. Da gibt es nämlich ziemlich verrückte und altmodische Regeln und Rituale, die so wirken, als wären die Briten noch im 17. oder 18. Jahrhundert stecken geblieben. Und es wird oft extrem laut.
Which we wouldn't have if we listened to the muttering idiot sitting opposite me.
Muttering Idiot, hatte David Cameron da mal zu einem anderen Abgeordneten gesagt. Murmelnder Idiot. Johannes Döbbelt aus dem Update-Team hat heute mit einer britischen Parlamentarierin über diese seltsamen Dinge und diesen seltsamen Stil im Unterhaus gesprochen. Was für skurrile Regeln und Dinge gibt es denn da zum Beispiel?
Ja, also das geht schon los, wenn du als Abgeordneter ankommst im Unterhaus. Da gibt es dann eine Garderobe für die Politiker. Jeder hat einen eigenen Bügel für seine Jacke oder für seinen Mantel. Und an diesem Bügel ist aber noch was dran, nämlich ein kleines rosafarbenes Schleifchen. Und wofür das da ist, hat mir heute Vera Hobhouse erklärt. Die sitzt für die Liberalen im Unterhaus.
Für das Schwert. Wenn man das Schwert mitbringt, dass man das dann auf den Bügel hängt, das Schwert, und nicht mit in den Plenarsaal bringt, weil man sonst sicher mit dem Schwert aufeinander zugehen kann.
So, also mein Schwert habe ich dann also in meiner Garderobe an einem rosanen Bändel aufgehängt. Wie geht es dann weiter?
Vor jeder Sitzung im Unterhaus wird gebetet, also auch heute und gestern, als nochmal hier über den Brexit debattiert wurde und wird. Vorher immer ein Gebet, dazu kommt ein Geistlicher in den Saal, dann wird zusammen das Vaterunser gebetet, aber mit einer Besonderheit, alle Abgeordneten drehen sich zur Wand dabei beim Beten. Also die gucken so Richtung Wand und beten dann. Und als Vera Hobhouse das zum ersten Mal mitgemacht hat, war sie ziemlich überrascht, hat sie mir erzählt.
Ja, warum drehen die sich zur Wand? Und die Erklärung ist, dass aus den Religionskriegen, aus der Zeit, wollten Leute nicht öffentlich zeigen oder nicht voreinander zeigen, wer sich bekreuzigt und wer sich nicht bekreuzigt. Und dann denke ich immer, naja, man kann doch aber in der Reihe entlang gucken und sehen, der bekreuzigt sich nicht.
Also sieht da schon so einen kleinen Trick raus, wie es dann auch geht. Wenn dieses mehr oder weniger geheime Beten vorbei ist, dann wird aber danach umso lauter debattiert.
So, und welche Regeln gibt es dafür für die Debatten?
Wichtigste Regel ist, alles läuft über den Speaker. Der ist so ähnlich wie der Bundestagspräsident bei uns, also der leitet die Sitzung im Unterhaus. Und wenn du als Abgeordneter jetzt zum Beispiel jemandem anderen eine Frage stellen willst, dann sprichst du diesen anderen Politiker aber nie direkt an, sondern du fragst diesen Speaker und der leitet das dann weiter. Du darfst also nur den Speaker direkt ansprechen. Alle anderen Abgeordneten darfst du nur in der dritten Person höchstens ansprechen und so mit bestimmten Höflichkeitsformen, die dann vorgegeben sind. Also zum Beispiel sagst du dann The Honorable Gentleman oder Honorable Member of und so weiter. Mhm. Und dieser Speaker, der ist außerdem noch für die Ordnung zuständig. Wenn es dann zum Beispiel mal allzu laut wird in der Debatte, dann schreitet er ein mit dem Ruf Order.
Order! Miss Order! Order! Order!
Ja, das es geht auch noch eine Weile so weiter. Ich habe es etwas abgekürzt. Ansonsten gilt zum Beispiel noch, Klatschen ist verboten, nicht erlaubt. Stattdessen wird eher reingerufen und sich beschwert, so wie gerade. Oder wenn du zustimmst, dann sagst du hear, hear. Also hört, hört.
Aber offenbar wird es ja wirklich ziemlich laut manchmal im Unterhaus.
Ja, und Vera Hophaus, die Abgeordnete der Liberalen, die hat mir erzählt, dass sie diese Lautstärke bei den Debatten zum Teil schon echt unerträglich findet.
Auf dem Bildschirm kann man sich gar nicht vorstellen, wie irrsinnig laut das ist. Und ich finde das inzwischen schon schlimm, wie so ein Kasper-Theater. Ja, nein, die Leute schreien sich nur an und zum Teil eben so laut, dass es in den Ohren schmerzt.
Das also die zum Teil sehr lauten Debatten. Aber wie läuft eine Abstimmung ab im Unterhaus? Also zum Beispiel auch heute Abend die Abstimmung zum Brexit-Deal.
Ja, auch ziemlich oldschool. Erstmal läuft das Ganze mündlich ab durch entweder Ei-Rufen, wenn du sagst, ja, ich bin dafür, oder durch No-Rufen für Nein, in diesem Fall dann für den Brexit-Deal. Dann gibt es aber oft noch so eine genauere Abstimmung, die läuft dann so, dass alle, die für Ja sind, in einen bestimmten Gang gehen müssen, neben der Parlamentskammer, da gibt es verschiedene Gänge. Aha. Und alle, die für Nein sind, die gehen in den anderen Gang gegenüber und dann wird gezählt, wo mehr Leute stehen und ob dann eben Ja oder Nein gewonnen hat am Ende.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Soll der Verfassungsschutz die AfD beobachten, ja oder nein? Über diese Frage wird in Deutschland seit längerem schon diskutiert und jetzt hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD tatsächlich bundesweit zum Prüffall erklärt. Was das genau bedeutet, darum geht es jetzt bei Franziska Zecher aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Franziska, wird die Partei AfD jetzt beobachtet?
Nee, das wird sie nicht. Dass sie jetzt ein Prüffall ist, das bedeutet, dass die Möglichkeit besteht, dass die Partei beobachtet wird, genauer geprüft wird. Es kann also auch sein, dass der Verfassungsschutz nach dieser Prüfung zu dem Ergebnis kommt, wir werden die AfD nicht beobachten.
Und was passiert jetzt bei dieser Prüfung?
Also das Bundesamt für Verfassungsschutz, das wird jetzt noch intensiver öffentlich zugängliche Informationen zur AfD sammeln und auswerten. Also zum Beispiel Interviews, Reden und Beiträge in sozialen Netzwerken. Es wird auch genauer darauf schauen, mit welchen anderen Gruppierungen womöglich aus der rechten Szene sich die AfD so abgibt. Und die Verfassungsschützer, die dürfen bei dieser Prüfung aber keine nachrichtendienstlichen Mittel einsetzen, also zum Beispiel Observation oder V-Leute.
Wie begründet der Verfassungsschutz denn diese Entscheidung, dass die AfD ein Prüffall ist?
Na, Anlass ist, dass der Verfassungsschutz bei der AfD erste Anhaltspunkte für mögliche verfassungsfeindliche Bestrebungen sieht. Sein Präsident Thomas Haldenwang, der hat heute auf der Pressekonferenz das Ganze folgendermaßen erklärt.
Besonders relevant waren hier jene Verlautbarungen, die mit der Garantie der Menschenwürde unvereinbar waren. Dies betrifft sowohl völkisch-nationalistische wie auch muslimfeindliche und andere fremden- und minderheitenfeindliche Aussagen.
Also wichtig ist dabei, dass die Aussagen, auf die sich der Verfassungsschutz da bezieht, nicht im Programm der AfD stehen, sondern das waren Äußerungen von Parteifunktionären und anderen Mitgliedern. Und deswegen ist laut Verfassungsschutz eben auch noch nicht klar, ob diese Aussagen für die ganze Partei gelten.
Aber die AfD zum Prüffall zu erklären, das war ja nicht das Einzige, was der Verfassungsschutz heute angekündigt hat, oder?
Nee, er hat noch was anderes angekündigt. Er hat nämlich die Nachwuchsorganisation der AfD, die Junge Alternative, und diese parteiinterne Sammelbewegung Flügel um den thüringischen Landeschef Björn Höcke zu Verdachtsfällen erklärt. Mhm. Und der Verdachtsfall ist nochmal eine Spur schärfer als der Prüffall. Und hier ist es den Verfassungsschützern nämlich möglich, einige nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen, also zum Beispiel die Observation. Zum Fall der Jungen Alternative, da meinte Verfassungsschutzpräsident Haldenwang dann auch.
Die Junge Alternative respektiert die Würde des Menschen als obersten Wert der Verfassung nicht. Sie zielt auf den Vorrang eines ethnisch homogenen Volksbegriffs und macht die, die dieser Gemeinschaft nicht angehören, in eindeutiger Weise verächtlich.
Also als eines von vielen Beispielen nennt Haldenwang da die Forderung der Jungen Alternative, dass es eine abendliche Ausgangssperre für männliche Flüchtlinge geben solle, damit Frauen vor ihnen geschützt seien.
Was sagt die AfD selbst dazu, dass sie jetzt Prüffall ist?
Na, dort ist man wenig amüsiert. Die beiden Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland, die haben angekündigt, dass sie juristisch dagegen vorgehen wollen und sie unterstellen, dass es politischen Druck gab, dass sich der Verfassungsschutz jetzt entschieden hat, die Partei zu einem Prüffall zu machen.
Okay, die AfD sieht da also einen Schaden für sich selbst.
Ja, und was man sagen kann, ist, dass viele in der Partei die Sorge haben, dass so eine Beobachtung bürgerliche und potenzielle Wähler abschrecken könnte, weil denen so eine Partei, die beobachtet wird, dann wahrscheinlich doch zu krass ist. Die AfD hat deswegen schon letztes Jahr eine Arbeitsgruppe eingerichtet und die soll Verhaltensregeln aufstellen, damit die Partei eben nicht zum Beobachtungsobjekt wird. Und dann gab es auch noch ein Gutachten, um zu schauen, welche Probleme gibt es denn mit solchen menschenverachtenden Äußerungen in der Partei. Also man hat dort schon einiges versucht, damit man nicht ins Visier des Verfassungsschutzes gerät.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat heute bekannt gegeben, dass die Bundes-AfD zum Prüffall wird. Die Jugendorganisation JA und die Gruppierung Flügel werden noch etwas genauer, nämlich als Verdachtsfälle geprüft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im November ging's los und die Proteste finden kein Ende. Die Gelbwesten in Frankreich bestimmen weiterhin die Innenpolitik des Landes. Und jetzt gibt der französische Präsident Emmanuel Macron den Protestlern genau das, was sie unter anderem gefordert haben. Nämlich ein öffentliches Forum, bei dem sie politisch mitreden und sich einmischen können. Und das 2 Monate lang. Heute hat Macron die sogenannte Grand Débat mit einer Auftaktveranstaltung in einer Gemeinde in der Normandie eröffnet. Die große Debatte. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Marcel Wagner in Paris. Wie ist sie abgelaufen, diese Auftaktveranstaltung?
Also die Auftaktveranstaltung ist so abgelaufen, da waren 600 Bürgermeisterinnen und Bürger geladen aus dieser Gegend und ein paar Abgeordnete. Und Macron hat sich da hingesetzt und dann das nochmal gut auf den Punkt gebracht, gleich am Anfang. Er hat nämlich gesagt, also es gibt hier eine Regel und die lautet, es gibt keine Regeln. Also es ging wirklich darum, dass diese Bürgermeister heute die Chance hatten, dem Präsidenten einfach mal so aus ihren Erfahrungen, die sie mit ihren Bürgern in den kleinen Gemeinden hier in Frankreich haben, dass sie das einfach dem Präsidenten mal sagen konnten und ihm einfach die Probleme mitteilen konnten, die sie in den vergangenen Wochen aus dem Gespräch mit ihren Bürgern heraus schon gehört haben.
Du bist als Korrespondent auch viel im Land unterwegs, auch in der Provinz, hast mit Bürgermeistern auch dort schon mal gesprochen. Was ist so dein Eindruck? Welche Fragen haben die Menschen gestellt? Welche Fragen stellen sie generell?
Ja, ich war jetzt gerade letzte Woche noch bei einem Bürgermeister, der auch für seine Bürger so ein Heft ausgelegt hat, wo die ihre Forderungen eintragen könnten. Und das ist schon interessant, weil das, was die geschrieben haben, sich tatsächlich genau mit dem gedeckt hat, was die Bürgermeister heute auch Macron mit auf den Weg gegeben haben. Das ist eigentlich ein klassischer Dreisatz, muss man sagen. Es geht um Geld, es geht um Gerechtigkeit und es geht um Demokratie. Geld, viele in Frankreich haben einfach das Gefühl, sie verdienen relativ wenig, zahlen aber hohe Abgaben und Steuern. Das war ja auch überhaupt eine der Forderungen der Gelbwesten eben. Die Gehälter, die Löhne sollen steigen und die Abgaben sollen sinken. Dann Gerechtigkeit. Zum Beispiel auf dem Land haben viele das Gefühl, dass sie abgehängt sind, also eine territoriale Gerechtigkeit, so heißt das hier immer, aber auch soziale und Steuergerechtigkeit. Viele sagen eben, die großen Unternehmen verdienen viel, zahlen aber kaum Steuern und wir kleinen Arbeiter zahlen eben auf unser ganzes Gehalt Steuern. Also eine Gerechtigkeitsfrage und dann Demokratie. Viele haben das Gefühl, einfach hier mit diesem Wahlsystem in Frankreich nicht gut genug repräsentiert zu sein. In der Nationalversammlung zum Beispiel, der Front National hat ja über 20% der Stimmen bei der letzten Parlamentswahl bekommen, hat aber nur eine Handvoll Abgeordnete, das ist halt dem Wahlsystem hier geschuldet. Und da wollen ja viele mehr Demokratie und auch mehr direkte Demokratie haben in Frankreich.
Das Ganze soll jetzt 2 Monate lang dauern. Also Macron will den Menschen zuhören, sie zu Wort kommen lassen. Aber wie soll das organisatorisch gestemmt werden?
Ja, das ist ziemlich schwierig natürlich, weil ja jeder irgendwie daran teilnehmen können soll. Er wälzt so ein bisschen die Last auch da auf die Schultern der Bürgermeister ab. Die sollen vor allem diese Debatten veranstalten. Die Bürgermeister, viele von denen machen das aber auch sehr gerne, weil sie sagen, wir sind ja wirklich präsent vor Ort und machen das. Aber es soll auch jeder Bürger, jede Bürgerin in Frankreich soll die Möglichkeit haben, so eine Debatte durchzuführen. Man kriegt dann tatsächlich so ein Starter-Kit gestellt. Da sind dann ein paar Stifte, Blöcke und so was drin, was man braucht, um so eine Debatte durchzuführen. Dann kann man sich tatsächlich Leute einladen, mit denen eine Debatte führen. Der Präsident hat ja in einem Brief an die Französinnen und Französen 35 Fragen über alle möglichen Themen formuliert, über die man hauptsächlich sprechen soll. Und dann kann man eben die Probleme, die in diesen Debatten auftauchen und vor allem auch die Lösungsmöglichkeiten, die man da gehört hat, die soll man niederschreiben und dann der Regierung zukommen lassen.
Wie kommt das an beim Volk? Also werden sich die Gelbwesten von dieser Grand Débat besänftigen lassen?
Also es wollen schon viele hier in Frankreich daran teilnehmen und viele haben auch das Gefühl, das ist mal eine gute Sache, dass man wirklich der Regierung mal wirklich sagen kann, was man über die Regierung denkt und welche Probleme man hat und welche Lösungsvorschläge auch. Aber ganz ehrlich, unter den eher radikalen Kräften, jetzt unter den Gelben Westen, da wird er damit nicht viel reißen, denn die haben sich eigentlich so weit mittlerweile Weile davon entfernt, von dieser Politik der Regierung, dass die auch gar nicht daran teilnehmen wollen und auch nicht glauben, dass das irgendwas am Schluss bringt. Aber so strategisch ist natürlich das Ziel jetzt hinter dieser Aktion auch, eben unter die gelben Westen so einen kleinen Keil zu treiben. Einmal die etwas friedlicheren gelben Westen, die auch zum Dialog bereit sind, und die ein bisschen zu trennen von den eben sehr radikalen Kräften, die eigentlich nur noch vom Rücktritt von Präsident Macron sprechen. Und wenn das am Schluss Macron gelingt, aus seiner Sicht, dann dürfte das wahrscheinlich ein Erfolg sein. Denn die zu gewinnen, die immerhin dialogbereit sind und denen entgegenzukommen, das ist sicherlich das Ziel. Und wenn er das schafft, dann ist er ein ganzes Schritt weitergekommen.
Der französische Präsident Emmanuel Macron ruft seine Bürgerinnen und Bürger zur Grand Débat auf. Infos dazu von unserem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten in Frankreich, Marcel Wagner in Paris.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auch das Thema darf heute nicht fehlen hier im Deutschlandfunk Nova Update. Das Unwort des Jahres 2018 wurde heute in Berlin vorgestellt und es ist Anti-Abschiebeindustrie geworden. Eingeführt von Alexander Dobrindt. Der hatte ja sinngemäß sowas gesagt wie: Wer die Abschiebung von Kriminellen verhindere, der arbeite nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden. Anti-Abschiebeindustrie, Unwort des Jahres. Was bringt denn eigentlich diese Auszeichnung? Also kann unsere Sprache gereinigt werden durch so ein Unwort des Jahres oder holt es einfach nur wieder Worte in unsere Erinnerung zurück, die wir eigentlich schon längst wieder vergessen hatten? Also passiert quasi genau das Gegenteil von Reinigung. Unser Reporter Stefan Beuting hat sich damit beschäftigt.
Heute Morgen wurde ja was ausgewählt.
Was an der Uni?
Nee. Nur größer.
Die Wahl zum Unwort des Jahres. Einem Wort, was verfälscht, verschleiert, die Menschenwürde antastet.
Habe ich nicht mitbekommen, nee.
Manche kannten es gar nicht. Andere haben nichts von der Wahl mitbekommen. Und keiner der Gefragten weiß aktuell, was das Unwort des Jahres 2018 denn jetzt ist.
Ah, und welches ist das?
Anti-Abschiebeindustrie. Nina Janich, Jury-Sprecherin bei der Wahl zum Unwort des Jahres, erklärt es kurz.
Konkret unterstellt es Anwälten, sie würden auch kriminelle Flüchtlinge schützen wollen und damit in großem Maßstab Geld verdienen. Durch das Wort Industrie klingt es auch noch so, als würden sie Asylberechtigte überhaupt erst produzieren. Und weil das ein prominenter Politiker aus einer der Regierungsparteien prominent platziert hat, ist es für uns sozusagen ein Zeichen, wie der politische Diskurs nach rechts ruckt. Und die Kampfbegriffe sozusagen, die halten wir weiterhin für kritikwürdig.
Alles nachvollziehbar. Das Problem? Kaum einer scheint es mitgekriegt zu haben oder kann sich noch daran erinnern.
Nee, noch nie gehört, um ehrlich zu sein.
Also ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ehrlich gesagt, ich kannte es nicht und ich weiß auch nicht, wer es in die Welt gesetzt hat.
Das war Alexander Dobrindt. Jetzt vielleicht?
Nein.
Nee, nicht gehört. Die letzten Jahre war es immer witziger.
Zwischenfazit. Das Wort ist ziemlich unbekannt. Wer es nicht kennt, der kennt auch den Kontext nicht und kann es somit auch gar nicht entschlüsseln. Es scheint fast, als wäre die Anti-Abschiebeindustrie fast vergessen gewesen, wenn es nicht gewählt worden wäre. Und wenn ich jetzt nicht rumgerannt wäre und es allen erzählt hätte.
Also es kann Aufmerksamkeit lenken auf unschöne Dinge, die zum Beispiel Leute gesagt haben.
Bieten sozusagen dem Wort eine Bühne, die es gar nicht bekommen sollte.
Ich kann mir vorstellen, dass es dadurch für Menschen, die irgendwie generell gerne provozieren möchten, erstmal gegen alles und nochmal eine Erinnerung daran wird, dass es diese Wörter hier gibt und dass man sie dann vielleicht noch mehr benutzen sollte.
Ich küre ein Unwort des Jahres und verhelfe dem Wort damit zu mehr Prominenz. Das ist doch kontraproduktiv. Nina Janich sagt nein. Nicht, wenn es einen Diskurs gibt. Dafür müsste es aber ein Wort sein, was die Leute wirklich noch angeht. Nachfrage bei unseren Nachbarn, die nicht nur ein Unwort haben, sondern auch einen wunderschönen Namen dafür.
Ja, das ist das Ölwort. Österreichische Wort des Jahres.
Seit fast 20 Jahren gibt es das Ölwort. Und genauso lange ist der Linguist Rudolf Muhr dabei. Das Besondere, in Österreich bestimmt keine Expertenkommission aus Linguisten über das Ergebnis, sondern die Zahl der Abstimmungen. Statt Jurypreis ein Publikumspreis.
So ist es. Bei uns ist es ein Publikumspreis und das ist ganz wichtig, weil ich kann Ihnen versichern, wäre diese Abstimmung durch das Publikum nicht der Fall, wir würden jedes Mal gevierteilt oder gesechzehntelt und würden also die Woche darauf nicht überleben, politisch meine ich.
Während es in Deutschland bei 80 Millionen Einwohnern ca. 900 Zuschriften sind, hat Muhr in Österreich bei einem Zehntel der Bevölkerung über 10.000. Was die Kür zum Unwort im besten Fall ausrichten kann, hat Muhr vor 5 Jahren erlebt. Die FPÖ im Wahlkampf hatte sich was Besonderes überlegt und groß plakatiert.
Wir sind inländerfreundlich. Unter dem Strich steht natürlich, wir sind für die Inländer und nicht für die Ausländer. Klar. Und so hat man das quasi umschifft, dass man offen sagt, wir sind Ausländerfeinde.
2013 war das. Österreich drohte nach rechts abzurutschen.
Ein ziemlich genialer Trick. Er hat nur nicht funktioniert, weil das ist dann das Unwort des Jahres geworden und hat dann diese Werbekampagne ziemlich kaputt gemacht.
Das wäre ein Beleg dafür, dass es grundsätzlich funktionieren kann mit dem Unwort. Voraussetzung, dass der Begriff zumindest vielen bekannt ist. Besser noch, die Menschen aufregt und anregt. Falls nicht, dann wärmt es die sprachliche Entgleisung nur auf, ohne dass es danach produktiv weitergeht.
Sie haben vollkommen recht. Also indem man diese Wörter wieder zitiert, verstärkt man sie in gewisser Weise. Es sei denn, es gibt so eine Art, wie soll man sagen, breites Selbstverständnis darüber, dass dieses Wort irgendwie ja, ganz negativ ist. Nicht? Also dass die Leute das Gefühl haben, das vermeide ich.
Deutscher Funk Nova-Reporter Stefan Beuting über das Unwort des Jahres 2018, Anti-Abschiebeindustrie, und über die Wahl der Unworte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt ein Wort mit drei L hintereinander, es gibt mehrere, aber dieses Wort ist Handballland. Deutschland ist ein Handballland und ein Fußballland, klar auch mit drei L hintereinander. Aber wir sprechen über Handball, die Moderatorin und Autorin Sophie Passmann, die schreibt in ihrer Kolumne im Zeitmagazin, Handball ist maximal brutale Direktdemokratie, fordert dafür aber von den Schwachen Fleiß und von den Starken Bescheidenheit. Sie liebt nämlich Handball und so geht es vielen Deutschen. Die deutsche Handballliga ist eine der stärksten Ligen der Welt und trotzdem, Deutschland wird im Ausland irgendwie weiterhin als Fußballland gesehen. Sprechen wir drüber mit Marina Schweizer aus unserer Deutschlandfunk Nova Sportredaktion. Grüß dich.
Hallo.
Die Handball-Bundesliga ist super. Die WM ist gerade hier im eigenen Land, in Deutschland. Warum reicht die Popularität von Handball trotzdem nicht an die Rand von Fußball?
Naja, weil der Fußball inzwischen omnipräsent ist und man kommt kaum an ihm vorbei. Alle reden drüber und wenn man mal die Spieler kennt, dann, das kennt man ja vielleicht auch so ein bisschen von sich selber, diese ganzen Geschichten hinter der Sportart, dann ist der Zugang viel leichter. Mhm. Das ist jetzt mal das zur Aufmerksamkeit. Der Deutsche Fußballbund hat 7 Millionen Mitglieder, der Deutsche Handballbund nur so ein Zehntel davon. Nämlich 760.000, ist damit die zweitbeliebteste Teamsportart, aber immerhin, die in Deutschland betrieben wird. Und man hofft gerade durch so eine Heim-WM, dass das bei Erfolgen wieder Zugkraft gibt. Das war 2007 zumindest kurzfristig so. Da gab es einen Mitgliederzuwachs nach der Heim-WM und der ist inzwischen aber mehr als weggeschmolzen.
Also 2007 haben die deutschen Handballer den WM-Titel gewonnen, dann der Zuwachs. Das ist im Prinzip so wie das Sommermärchen 2006. Im Fußball. Trotzdem hat seitdem die Begeisterung der Deutschen zum Handball eher nachgelassen. Du sagst es, warum ist das so?
Also ich würde das nicht ganz so sehen. 2007 hat Handball für viele in unserer Generation überhaupt erst aufs Tableau gehoben. Sie konnten danach zumindest was mit der Sportart anfangen. Und das muss beim einen oder anderen, ich würde jetzt mal sagen, einfach immer wieder aufgefrischt werden, weil die Sportart eben nicht so omnipräsent ist. Also ich würde sagen, 2007 war ein absolutes Ausnahmejahr. So groß wie 2007 war die Aufmerksamkeit noch nie. Aber die Aufmerksamkeit war halt nicht nachhaltig. Das mag an vielen Dingen liegen, an der Konkurrenz zum Fußball, aber auch anderen Sportarten und zum Beispiel auch schwierigen Verhandlungen über die Fernsehrechte. Vielleicht erinnern sich ein paar Leute noch, 2015 lief die WM nur im Pay-TV und 2017 nur im Internetstream. Das war dann natürlich auch nicht so zuträglich.
Mittlerweile habe ich gesehen, es gibt sogar Werbung mit Handballern für einen Discounter, der irgendwie auch die Handballliga unterstützt und die WM. Deutschland, ein Handballland, sagst du auch, woran machst du das fest?
Also zum einen ist Handball vor über 100 Jahren in Deutschland erfunden worden, zunächst übrigens von Frauen gespielt. Die Zahl der Handballvereinsmitglieder, das habe ich ja schon gesagt, die ist schon relativ groß, zwar abgeschlagen vom Fußball, aber immerhin die zweitwichtigste Teamsportart. Oft nicht so präsent, weil viel in Schwerpunktregionen, also in der Provinz kann man vielleicht sagen, da gibt es dann aber richtige Handballhochburgen wie Gummersbach oder Göppingen, die kennt man ja fast nur durch Handball. Es gibt über das ganze Land verteilt ein Band an Handballfamilien, vielleicht weil Frauenteams schon so früh etabliert waren und viele sich schlicht im Handballverein auch kennengelernt haben, die später Familien gegründet haben. Und so sind Handballfamilien entstanden. Und es ist schon so, da gibt es eine sehr große emotionale Verbundenheit zu diesem Sport.
Was sollte denn jetzt passieren, damit Deutschland wieder so einen richtigen Handballboom erlebt?
Also Erfolg ist immer gut, also dann also im besten Fall jetzt den WM-Titel holen.
Heute Abend erstmal gewinnen.
Heute Abend erstmal gewinnen, gegen Frankreich wird übrigens ganz schwer. Aber dann eben, was den Nachwuchs angeht, wirklich jetzt auch versuchen dann, wenn es einen Schwung gibt, Konzepte zu entwickeln, dass man irgendwie gegen Ganztagsschule und so weiter dann auch ankommt und diese Kinder dann auch dabei bleiben, wenn sie dann sich mal anmelden im Handballverein. Und eine angemessene und nicht zu übertrieben glitzernde Vermarktung für eine Sportart, die ja ungekünstelt, ungeschminkt sein will. Und das schätzen ja auch die Zuschauer. Der Deutsche Handballbund hat da, glaube ich, was begriffen. Der Werbeslogan Bad Boys für die Nationalmannschaft, der wurde gerade abgelegt, soll jetzt offenbar wieder ein bisschen bodenständiger werden.
Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk Nova Sportredaktion über das Handballland Deutschland. Und wir haben gerade schon festgestellt, wir haben beide Handball gespielt. Ich habe relativ lang in Mainz gespielt, beim TSV Schott.
Ich habe sehr schlecht gespielt auf der Schwäbischen Alb.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vor 70 Jahren wurde die Currywurst erfunden und ihr zu Ehren gibt es jetzt eine Gedenkmünze, eine offizielle Currywurst-Gedenkmünze. Viele machen sich darüber lustig, dass es jetzt sowas gibt. Deutsche machen sich darüber lustig, Ausländer machen sich über unsere Currywurst-Gedenkmünze lustig, weil sie wirklich unfassbar hässlich ist, oder Johannes?
Ja, finde ich auch. Also schön ist anders. Ich kann ja mal kurz beschreiben, wie das Ding aussieht. Also die Münze ist erstmal so silberfarben.
Normal.
Ganz normal, genau. Steht so ein Schriftzug drauf, 70 Jahre Currywurst.
Auch noch normal.
Dann sieht man die angebliche Erfinderin der Currywurst, Hertha Heuwer heißt die. Die hat vor 70 Jahren in Berlin die sogenannte erste Currywurst-Braterei der Welt eröffnet. Die ist auch in Silber gehalten, also bis dahin noch alles okay. So, dann sind aber eben noch zwei wirklich riesige, überdimensionierte braune Würste drauf auf dieser Münze mit roter Currysoße natürlich drüber und so einem kleinen gelben Pommesgäbelchen, das dann in der Wurst drin steckt. Also um nochmal so die Farbzusammensetzung vielleicht klar zu machen. Ne? Silberne Grundfarbe, dann die riesigen braunen Würste plus rot und gelb. Da hat der Münzdesigner auf jeden Fall ein ziemlich hässliches Ding geschaffen, kann man sagen.
Wie vernichtend sind die Urteile über diese neue Münze im Netz?
Ja, sie sind vor allem ganz lustig. Also viele Briten twittern da gerade drüber, machen sich bei Twitter lustig mit lustigen Wurstwortspielen oder auf Englisch dann eben Worst-Wortspielen. User Robert Shaw schreibt zum Beispiel: Truly a worst case scenario then. Ne? Da hat man natürlich viel Wurst geschrieben. Jim Chison schreibt: This is the worst coin I've ever seen.
Wie viel kostet das Ding?
Kostet 13 Euro und kannst du online kaufen bei der sogenannten staatlichen Münze Berlin. Also alles hochoffiziell tatsächlich und limitiert auf 2.500 Stück. Also wenn du eine haben willst, dann schnell.
Auf keinen Fall. 70. Geburtstag, eigene Münze, Currywurst. Und wir müssen kurz über Hertha Heuwer sprechen. Du bist da so drüber gegangen. Das sieht aber auch nicht aus. Also ich hätte sie noch nicht mal als Frau erkennen können.
Ja, ja, die sieht auch nicht so richtig echt aus. Das kommt noch hinzu. Genau.
Komischer Münzdesigner. Und natürlich, jetzt werden die Leute im Ruhrgebiet sagen, Moment, Berlin hat die Currywurst erfunden.
Ist ja sehr umstritten.
Hallo?
Ne? Ja, ja.
Geht gar nicht. Die echte Nummer 1 Currywurst kommt aus, was war's, Bochum?
Ich glaube Bochum, ja.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.